So, Hallöchen!
Hallo zusammen, da sind wir wieder.
Mal wieder sind wir da. Heute haben wir letzte Woche schon angekündigt und auch einen Post gemacht, geht es ums Thema Bodyshaming, / Mobbing, weil wir gerade auch noch drüber gesprochen haben, dass das irgendwie ja miteinander zusammenhängt und ernstes Thema, aber uns ein sehr wichtiges und von daher, ja.
Begeben wir uns mal in die Untiefen der Menschheit.
Richtig.
Darauf
ein Stößchen.
Ja, eigentlich nicht, aber ja trotzdem.
Das Sonntagsbeinchen.
Der Podcast. So, und wir haben das so strukturiert. Wir haben auf jeden Fall ein paar Geschichten von euch geschickt bekommen, die wir teilweise auch als sehr emotional empfunden haben und können uns da so ein bisschen reinversetzen. Zumindest kann ich nur gerade von mir sprechen, weil ich habe auch eine Geschichte. Und daran merkt man einfach, oh Gott, nein, jetzt hat sich mein Dings ausgelockt. Egal, ich logge mich nochmal ein. Und dachten, wir sprechen jetzt erstmal darüber, was ist überhaupt Bodyshaming, aber sehen Bodyshaming als Thema unter Mobbing. Und dementsprechend fanden wir es jetzt ganz wichtig, dass wir an erster Stelle erstmal sagen, was ist überhaupt Mobbing und gehen dann aufs Bodyshaming ein, so gesehen.
Ja.
Und hätten dann auch noch ein paar Zahlen, die wieder ganz, ganz furchtbar sind. Und ja, das wird halt eine Folge mit einem ernsten Thema, aber wie Konstanz eben gesagt hat, glaube ich, ist das doch schon ein relativ wichtiges Thema.
Nee, vor allen Dingen ist es ein Thema, was, sag ich mal, echt zeitlos ist. Da komme ich gleich auch noch drauf zurück, aber ich finde vor allen Dingen in letzter Zeit, ist es mir auch wieder aufgefallen, ist es sehr extrem, was so in der Gesellschaft passiert und wo man eigentlich überall, finde ich, Bodyshaming begegnet. Eben,
das ist richtig.
Social Media und Co. Aber ja. Ich glaube, du bist ready mit dem Einloggen, von daher.
Ganz genau, wir haben es geschafft.
Mal an.
So, also ich lese einfach mal vor. Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson. Mobbing kann zum Beispiel erfolgen in der Familie, in einer Peer Group. Was ist das? Müsste ich selbst nochmal googeln. In der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in Wohneinrichtungen oder Gefängnissen, in Wohnumfeldern, also Nachbarschaften beispielsweise, oder auch im Internet, Cybermobbing. Zu typischen Mobbinghandlungen gehören Demütigung, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben, Gewaltandrohung, soziale Isolation oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun.
Ja.
Um es mal kurz zusammenzufassen, genau. Ja, und dann, glaube ich, kannst du jetzt weitermachen mit Bodyshaming.
Ja, wir haben jetzt, ne, also ich glaube, wie gesagt, wir sind uns ja alle einig, dass Bodyshaming ist eine Art von Mobbing, deswegen, und wir haben uns jetzt aber irgendwie so ein bisschen darauf spezialisiert, weil ich glaube, da könnte man sonst unendlich lang drüber reden. Und ich habe mir mal so angeguckt, was Bodyshaming eigentlich genau heißt und habe auch eine Definition. Bodyshaming ist eine Form der Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing und oder Demütigung von Menschen aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes. Menschen, die gesellschaftlich vorgegebene Vorstellungen von Attraktivität nicht erfüllen, werden abgewertet oder ausgegrenzt.
Ja.
Und genau das ist es. Es ist, ich weiß nicht, das Thema ganz schrecklich. Also,
ich finde ja, man versucht sich so nach Vorbereitung auf so einen Podcast das Thema so, wie soll ich das sagen, durch so einen Trichter laufen zu lassen, dass man so alles zusammenfindet, was an Informationen damit einhergeht. Und ich finde das relativ schwer, weil ich glaube, es findet an so, so vielen Ecken statt, ja, dass man das so gar nicht greifen kann. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir gewisse Situationen haben, die wir als Beispiel von euch geschickt bekommen haben. Grundsätzlich, vielleicht fangen wir damit an, hast du schon mal, Konstanze, Bodyshaming erlebt?
Also ich habe es immer wieder in meinem Umfeld erleben müssen, gerade zur Schulzeit. Ich habe es selber an mir auch schon erlebt, aber ich glaube, ich hatte es in einer sehr harmlosen Form. Aber trotzdem, ich glaube, die kleinsten Dinge können ganz großen Schaden anrichten, weil ich glaube, das ist das Problem bei den meisten Menschen. Die denken einfach nicht über ihre Worte nach, was sie sagen und wie sie es sagen, weil du hast halt den Sender und den Empfänger, du weißt nie, was richtest du mit diesem Wort oder dem Satz bei der Person an, weil du weißt nicht, was du damit für einen Triggerpunkt triffst und so. Und bei mir war es so in der Schulzeit, man muss sagen, ich habe sehr früh schon, haben sich meine Brüste entwickelt und sind halt auch sehr früh sehr groß geworden. Es liegt einfach bei uns in der Familie. Und ich war halt wirklich einer der ersten zur Schulzeit, ne, die dann auch relativ früh schon BH getragen, ja, und BHs tragen musste. Und das war dann schon immer in den Umkleidekabinen mit den Mädels auch so, hast du schon BH? Ja, Entschuldigung, was soll ich machen? Und ich hatte das Problem gerade mit den älteren Jungs. Ich durfte mir immer wieder anhören, so, oh, Conny, Doppel-D und, ne, wie, ne, hast du keine Rückenprobleme mit so großen Eutern und keine Ahnung. Das war nochmal, ich glaube, es geht viel, viel schlimmer, aber für mich war das so unangenehm, weil ich, also, ich bin damit nicht stolz rumgelaufen, weil ich war, weiß ich nicht, 11, 12, ja,
das ja, ist das noch kein Alter, kind wo du... kannst du das nicht einordnen, weil du kannst auch nichts dafür, was gerade passiert.
Nee, richtig, so. Und das ist so, das war für mich immer ganz unangenehm. Klar, ich war immer ein toughes Mädel, deswegen habe ich immer einen Spruch zurückgedrückt, aber trotzdem hat das was mit mir gemacht, weil mir war das schon, wie gesagt, unangenehm.
Ja.
Und so auch darauf reduziert zu werden in dem Alter, das ist noch kein Thema. Also klar gibt es die, ne, Mädels oder auch Jungs, die in dem Alter schon sehr frühreif sind, aber... das war für mich noch nie Thema, so Sexualität und eben so auf Körperbau achten und so. Deswegen war ich voll überfordert damit.
Kann ich nachvollziehen. Da kann ich, glaube ich, einsteigen, was Schule betrifft. Und zwar war ich relativ fett damals als Kind. Pummelig, würde meine Mutter mich jetzt korrigieren. Grüße an der Stelle.
Grüße.
Und ja, es war so, dass ich in der Realschule echt so meine schwierigste Zeit hatte. Da war ich wirklich dick und ich glaube, man hat mir auch langsam angemerkt, dass ich schwul sein könnte. Und da wurde ich halt richtig... ordentlich gehänselt. Ich will jetzt gar nicht tief in die Situation eintauchen. Mir hat an der Stelle wirklich sehr geholfen, dass meine Schwester über mir in der Klasse war, in derselben Schule, und die ist da richtig in die Bresche für mich gesprungen. Die hat da sämtliche Leute fertig gemacht und hat auch irgendwie so ein bisschen für Akzeptanz für mich gesorgt dann, wo ich auf der einen Seite sage, Gott sei Dank ist sie da oder war sie da, um mir da diesen Weg leichter zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es tragisch, dass ich scheinbar einen starken Schwesterpart brauche, der dafür sorgt, dass die Menschen damit aufhören. Und was ich ganz interessant finde, ich habe gerade eben, bin ich mit einer Kollegin noch ein bisschen spazieren gewesen. Grüße an Luisa an der Stelle.
Grüße, unbekannterweise.
Und wir haben so ein bisschen drüber philosophiert, wo beginnt das denn? Und wir glauben... oder wir sind auf den Nenner gekommen, dass das schon in der Erziehung, also ganz am Anfang stattfindet, inwieweit du Menschen oder in dem Moment deinen Kindern beibringst, was Akzeptanz ist. Und ich finde, in dem Moment ist Akzeptanz schon fast das falsche Wort, weil du musst die Menschen nicht akzeptieren. Leb einfach damit, dass es Menschen gibt, die eben andere Körperformen haben, die anders drauf sind. Ja. Akzeptiere es auch für dich selbst. Und da haben wir halt gesagt, dass wir es glauben, erstens, dass es vielleicht damals, heutige Zeit ist wahrscheinlich noch was anderes, dann aber auch eben, ich sag mal, Eltern gegeben hat, die eben nicht ihr Kind in die Richtung mitgenommen haben oder die Information mit auf den Weg, auf den Weg gegeben haben, so. Und dementsprechend, klar, die Eltern zu Hause, deine Eltern verargumentieren und bringen dir das bei, dass du so bist, aber du bist in der Schule und wirst in einem ganz anderen Umfeld ausgesetzt, das wieder komplett anders agiert. Und das macht das Ganze halt super schwer.
Auf jeden Fall.
Und in der heutigen Zeit will ich gar nicht wissen, in der heutigen Zeit will ich das gar nicht wissen, was mit Smartphones und Co. alles noch gemacht wird. Haben wir gerade eben gesehen, Cybermobbing, ne, wird auch mit aufgelistet, weil ich glaube, das ist mittlerweile in der heutigen Zeit, kannst du damit echt die Menschen richtig fertig machen. Und,
also ich meine, es gibt ja diese Serie, Tote Mädchen lügen nicht, oder wie die heißt, auf Netflix.
Aber das ist doch nicht real. Das ist eine fiktive
Serie. Das ist eine fiktive Geschichte, ist es, aber es trifft trotzdem den Kern, weil genau das passiert. Ne? Also da ist jetzt was Tragisches passiert, aber ich glaube, dass Cybermobbing ganz, ganz hart ausufern kann, auch was mit den Menschen passiert. Also ich glaube, du hörst immer wieder von Selbstmorden und Co., weil die Menschen nicht mehr damit klarkamen und es denen so peinlich war, in die Schule zu kommen, weil das verbreitet wurde ohne Ende. Und Kinder können grausam sein. Und das Problem ist, ich glaube, dass viele Kinder auch zu Hause es nicht anders mitbekommen. Ne? Da sind auch die Eltern. Selbst bei den Eltern passiert es ja von wegen, oh, so halt ein bisschen, ne, bist bummeliger geworden. Das allein schon, überträgt sich ja. Aber ganz kurz zum Thema große Schwester. Ich hab ja auch zwei. Und ich hatte auch eine Situation, auch bezüglich meines Oberbaus im Zeltlager damals. Und wir hatten so eine Olympiade. Und da ging es einmal durch den kalten Bach an der Station. Und danach bin ich halt aus dem Wasser gekommen. Und dann kam der erste Spruch war, na Konstanze, ist dir kalt? Oh. Und nur so auf meine Nippel angespielt. Da bin ich halt mal zu meiner Schwester, weil mir das auch super unangenehm war und ich völlig überfordert war, weil das ein älterer Typ war. Und meine Schwester ist da hingegangen. Was hast du zu meiner kleinen Schwester gesagt? Hat die richtig angemault und hat auch sich so wie eine Löwin vor mich gestellt. Und von daher, große Schwestern. Das ist echt ein
Privileg, wenn man sowas, oder auch große Brüder, ne? Also
um Gottes Willen, einfach große Schwestern oder Geschwister.
So. Genau. Ich überlege gerade, ich glaube, ich würde gerne meine erste Geschichte, unsere erste Geschichte, die wir zugesandt bekommen haben, kurz erzählen. Und danach würde ich ein bisschen auf Zahlen einer Studie eingehen, damit man sich mal so ein Bild machen kann, wie sich, ich sag mal, dieses gefühlte Mobbing in statistischen Zahlen verhält. Und ich finde, wir fangen mit der Geschichte an von Kerstin. Kerstin ist eine Freundin von uns an der Stelle. Liebe Grüße an dich, Kerstin. Und die liegt mir sehr am Herzen. Und es gibt etwas, das ich bei ihr schon immer auch gesehen habe, aber ich habe das nie als schlimm empfunden, sondern einfach nur, ja, das gehört zu Kerstin, so ungefähr.
Das ist ja auch die richtige Einstellung.
Genau, und ich lese das jetzt mal ungekürzt vor. Es ist wieder sehr klein, also entschuldige, ich habe wieder keine Brille auf, aber wir lesen los. Hallöchen, ihr zwei. Zu eurem Podcast in Bezug auf Mobbing habe ich euch auch was beizutragen. Denn auch ich war schon einmal Opfer von Mobbing und musste leider auch diese Erfahrung erleben. Und zwar wurde ich damals in der Grundschule sowie auch in der Oberschule gehänselt wegen meinen Daumen, die ich habe. Denn sie sind sehr breit, klein und dick. Sie besitzen kaum einen Daumennagel. Diese habe ich aber schon seit der Geburt an. Ich bin damit quasi geboren. Naja, und die Kinder damals haben darüber immer gelacht und meinten, da wurde mit einem Hammer draufgehauen und sagten Elefantendaumen und ähnliches. Ich habe ihn auch immer auf Bildern versteckt. Dies mache ich auch noch bis heute, weil mich das so geprägt hat. Leider. Ich muss aber sagen, ich lebe damit sehr gut und für mich hängt da eine mega tolle Erinnerung dran, denn so einen Daumen hatte mein Opa auch. Wir zwei sind die einzigen aus unserer Familie. Und da mein Opa Erich leider nicht mehr lebt, erinnere ich mich mit dem Opa Erich Daumen, so ja, wie ich ihn jetzt immer nenne, immer gerne an ihn so zurück. Aber eins kann ich sagen, Kinder bzw. Jugendliche können so grausam sein und wissen gar nicht, was sie einem Menschen damit antun. Vor allem auch seelisch. Ich habe damals sehr darunter gelitten.
Ja, glaube ich. Also ich meine, ne, das ist ja wie bei mir, natürlich geht es immer schlimmer. Wir wollen jetzt auch gar nicht sagen, es geht auch gar nicht darum, irgendwie zu sagen, das ist schlimmer als das. Jeder empfindet das anders und wenn das für sie halt damals schlimm war, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Nein, und vor allen Dingen, es fällt halt auf. Man lernt sie kennen, aber das wäre niemals, also dann habe ich scheinbar echt eine gute Erziehung genossen oder wir haben eine gute Erziehung genossen.
Mir ist es noch gar nicht aufgefallen.
Guck mal, überleg mal, es ist dir noch nicht mal aufgefallen und du hast Kerstin schon öfter getroffen, aber also ich hätte da niemals was Negatives reininterpretiert oder wäre auf die Idee gekommen, sie zu fragen, warum sieht denn das so aus? Nein, das ist einfach, der Mensch ist einfach so, der sieht so aus.
Ja.
Und das ist es. Und ich fand das halt an der Stelle, Kerstin, ein großes Lob in deine Richtung, betrachte das weiterhin so. Das sind Opa Erich Daumen.
Ja, total cool. Ja, ich finde, das ist so eine mega schöne Erinnerung, die man damit haben kann. Und scheiß auf die A-Kinder.
Ganz genau. Bleib mal schön, so wie du bist.
Unbedingt.
So bist du genau
richtig. Ja, alle bitte.
Genau, so jetzt komme ich zu Zahlen aus einer Studie. Das ist der Body Image Report aus der Mental Health and von Mental Health und dem Gesundheitsministerium Großbritanniens. Das heißt, wir befinden uns gerade in England. Im März 2019 wurden insgesamt 4.505 Erwachsene, bedeutet ab 18 Jahren, und 1.118 Teenager, 13 bis 18 Jahre, zu dieser Studie befragt. Dabei waren Sexualität und Gender auch zwei zentrale Punkte, die berücksichtigt werden sollten. Das Ergebnis ist, dass zwar die meisten mit denselben Problemen konfrontiert sind wie Menschen, dass die meisten LGBTIQS mit denselben Problemen konfrontiert sind wie Menschen, die sie als heterosexuell identifizieren. Dennoch unterscheiden sich die Gruppen markant. Das heißt, hier sind alle Gruppen mit drin, alle Sexualitäten. Jeder fünfte Erwachsene, also 20% von den Befragten, schämt sich. Etwas mehr als ein Drittel, 34%, fühlen sich niedergeschlagen. Und 19% fühlen sich im letzten Jahr wegen ihres Körperbildes angewidert. Das heißt, 19% finden sich selbst eklig, auf Deutsch gesagt. Bei den Teenagern waren 37% verärgert. Also es geht hier immer um Bodyshaming, ne?
Ja, ja.
Und 31% schämten sich in Bezug auf ihr Körperbild. Etwas mehr als ein Drittel der Erwachsenen gab an, sich aufgrund ihres Körperbildes jemals ängstlich, 34%, oder depressiv, 35%, gefühlt zu haben. Jeder Achte, also 13% der Erwachsenen, hatte Selbstmordgedanken oder Selbstmordgefühle aufgrund von Bedenken hinsichtlich seines Körperbildes. Etwas mehr als jeder fünfte Erwachsene, also 21%, gaben an, dass Bilder, die in der Werbung verwendet wurden, dazu geführt hatten, dass sie sich Sorgen um ihr Körperbild machten, wo wir bei diesem Schönheitsideal sind, auf das wir bestimmt gleich auch noch eingehen.
Ja.
Und der letzte Punkt, etwas mehr als jeder fünfte Erwachsene, 22% und 40% der Teenager geben an, dass Bilder an sozialen Medien dazu führen, dass sie Sorgen um ihr Körperbild machten. Wo ich schon direkt auf das komme, ich muss ehrlich zugeben, natürlich habe ich auch bei Instagram den einen oder anderen hübschen Kerl geliked und gucke mir gerne an, wie sein Sixpack aussieht und so, auf jeden Fall. Und ich finde auch, es ist schön, dass dieser Mensch einfach so einen tollen Körper hat und
ja, warum, also nochmal, man darf ja auch schöne Dinge schön finden, deswegen finde ich ja andere Dinge nicht unschön.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde, jeder darf auch seine Präferenzen haben. Ich finde, es ist überhaupt nichts Negatives daran zu sagen, ich stehe halt mehr auf die, ne, sportlich gebauten. Es gibt aber genauso viele Menschen, die...
So würde ich das gar nicht sagen. Interessanterweise natürlich, wenn ich jetzt über Sex nachdenke, ist es natürlich nochmal anregender. Du hast einen Typen mit tollen Brustmuskeln unter ihm, mit einem Sixpack und Co. Aber ich habe für mich die Erfahrung, weil bei mir ist es einfach Liebe.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn Liebe mit einhergeht, oder auch wenn ich jetzt... Okay, jetzt schwenkt mir gerade mal ein bisschen vom Thema, aber auch wenn ich jetzt einfach mal geil bin und habe Lust auf Sex mit jemandem und er ist mir einfach sympathisch, dann ist mir egal, ob da ein Sixpack vorhanden ist oder ein kleines Bäuchlein. Ne, das ist überhaupt nicht relevant. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang nochmal, was Social Media vor allen Dingen betrifft, ist es halt so, ja, da sind schöne Menschen, aber du likest nur die schönen Menschen, weil die Gesellschaft irgendwie es schafft, nur dieses, oder andersrum, es nicht schafft, dieses Bild zu nehmen, dass das Schönheitsideal ist. Ne, das ist, glaube ich, das größte Problem. Also wir schmachten diesen Menschen nach und haben das Gefühl, so, natürlich, ich hätte auch gern so ein Sixpack, aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu viel Anstrengung.
Ja.
Ich habe da gar keinen Bock zu jeden Abend vier Stunden im Fitnessstudio zu sein. Aber trotzdem bin ich in meiner Beziehung glücklich und mein Freund findet mich scharf. Und das ist das, was zählt.
Ja.
Aber obwohl ich auch glaube, wichtiger wäre es, dass ich zu mir selbst sage, ich mag meinen Körper so.
Ja, und ich glaube, da fängt es nämlich an. Ich glaube, das können die wenigsten sich selber lieben. Und das ist das Problem. Du musst dich erstmal selber lieben, damit dich andere lieben können. Und das verstehen ganz viele nicht. Also es ist, ich erwische mich auch ganz oft dabei. Also so gesehen, ich mache mir selber so Bodyshaming, weil ich gehöre bestimmt auch zu den Leuten, die sich im Spiegel angucken und ganz oft denken...
Ja, für den Satz zu Ende.
ganz oft denken so...
Könnte ein bisschen weniger Speck sein.
Könnte weniger speckig sein, du warst schon so trainiert, jetzt hat es wieder voll zugenommen.
Aber das ist dein eigener Konflikt in
deinem
Kopf. Und das ist das Richtige und das Wichtige, genau.
Aber das ist es halt, da muss ich ansetzen. So, ich muss für mich selber in Einklang mit mir kommen, damit auch mein Partner das Gleiche mit mir kann. Weil du strahlst einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein aus, wenn du mit dir selber im Einklang bist.
Ja.
Dazu fällt mir zum Beispiel immer das Beispiel mit Barbara Schöneberger ein, ja. Meine Mama früher konnte überhaupt nicht leiden. Fand die immer so drüber und ne, immer viel zu enge Kleider und so. Wo ich auch schon damals gesagt habe, ja, und? Du siehst aber, die fühlt sich pudelwohl. Warum denn nicht? Wer schreibt dir denn? Ja, natürlich, vielleicht siehst du dann die eine oder andere Kurve mehr oder so, aber ist doch total egal. Und heute hat sie auch ein anderes Bild von ihr und findet sie total cool mit ihrer Einstellung und so, weil sie einfach sich selber akzeptiert als Frau mit Kurven. Sie muss nicht diesen...
Aber was hat bei deiner Mutter den Twist erzeugt, dass sie dann doch diese Toleranzgrenze...
Weil sie angefangen hat, das Magazin, was sie rausgebracht hat, zu lesen und immer mehr Einblicke in ihre Einstellung bekommen hat und die haben sie dann überzeugt.
Okay.
Weil vorher hat sie nur ne, als Moderatorin zum Beispiel irgendwie im Fernsehen für eine Frequenz gesehen und das war's. Und daran hat sie dann gesagt, ne, die ist mir unsympathisch. Mein Gott, man muss auch nicht jeden mögen.
Obwohl das auch, wahrscheinlich ist es damit einhergegangen, dass sie einfach grundsätzlich unsympathisch fand.
Ja, ja,
und dann hatte sie so dieses Quetschkleid
nein,
an.
Nein, das, nein, die fand Zuge. Sie nicht unsympathisch, weil sie das Quetschkleid anhatte.
Ja, okay, verstanden. Willen, sondern, nee, das kam vielleicht so ein bisschen so rüber.
Deswegen. Nee, das meinte ich jetzt aber auf gar keinen Fall. Aber in dem Sinne hat mir zum Beispiel auch von, haben wir von Elena.
Grüße an der Stelle.
Ja, Grüße. Ihr habt sie bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Podcast im Hintergrund gehört, als sie kochte mit Niklas. Und sie hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Und das fand ich eben auch so schön, weil sie schrieb von wegen, ne, dass Bodyshaming eigentlich uns alle betrifft. Das ist das, was wir auch gerade gesagt haben, ne? Von wegen, wer glaubt schon, von sich selbst dem Schönheitsideal zu entsprechen. Aber sie hat vollkommen recht, wer sagt, was das Schönheitsideal ist? Wer gibt diese Messlatte vor? Klar, die Gesellschaft, aber sie hat eben, und das fand ich so schön, ist mal ganz weit in die Vergangenheit gegangen und hat halt geschrieben, fest steht, dass sich die Schönheitsideale im Laufe der Jahre verändert haben. 1950 waren es noch die kurvigen Frauen, die dem angestrebten Ideal entsprachen. Aber weshalb? Die Kriegsjahre waren Mangeljahre, viele Menschen unterernährt, also war das Gegenteil Trend. Die 60er Jahre waren die Fressjahre der Nation. Alle wollten aufholen, was sie verpasst hatten, also war auch hier das Gegenteil, dünn personifiziert in Twiggy, Trend. Und weiter in der Geschichte zurück waren Frauen im Mittelalter mit kleinen Brüsten und wohlgerundetem Bauch, glaube ich, wollte ich schreiben, die personifizierte Schönheit. Man macht das zum Trend, was nicht einfach zu haben ist. Erschreckend ist, was Ideale aus uns machen. Kaum jemand entspricht ihm, aber alle eifern ihm hinterher und verurteilen sich und andere, dass sie ihm nicht entsprechen. Die Stimmen der Body-Positivity-Bewegung machen es genau richtig. Liebe dich, wie du bist. Liebe alles an dir, denn es hat einen Grund, warum du so aussiehst. Vielen Dank, Elena. Schöner hätte ich es nicht formulieren können.
1:1 komplett korrekt, was du gesagt hast. Und jetzt habe ich meinen Schlurfen weggeschmissen. In dem Zusammenhang, Body Positivity, habe ich auch mal die Definition zugegoogelt, weil es ist eher so ein Trend, der gerade stattfindet. Was gut ist. Das ist genau wie die Menschen, die vegetarisch essen, weil es Trend ist, finde ich gut. Ich unterstütze Trends in der Hinsicht. Also, die Bewegung Body Positivity versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Körper schön ist, auch wenn er nicht dem von der Gesellschaft diktierten Schönheitsideal entspricht. Das Körperbild, das Gesellschaft und Modewelt vermitteln, stimmt oftmals nicht mit der Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers überein. Die meisten Menschen sehen nicht so aus wie im Modekatalog. Die Bewegung setzt sich dafür ein, jeden Körper zu akzeptieren, unabhängig von seinem Aussehen. Dadurch sollen sich die Ansichten zu Produkten und Dienstleistungen wie etwa von Fitnessstudios und Health Clubs ändern. So, und in dem Zusammenhang fand ich es ganz witzig, dass es ist 19 Uhr, sagte mein Rechner gerade. In dem Zusammenhang, dass Zara scheinbar ein Vorreiter war, was das angeht. Und ich suche euch gleich, wenn wir Pause machen, auf jeden Fall mal einen Instagram-Account raus, wo ihr genau das, was jetzt Zara eben nicht mehr tut, nachvollziehen könnt. So, Zara. Sind Sie in letzter Zeit einmal im Zara-Online-Shop vorbeigesurft? Dann dürfte Ihnen neben der neuen Herbstkollektion vor allem eines aufgefallen sein. Die Models sind gar nicht mehr stark geschminkt und retuschiert. Was bedeutet, dass bei genauem Hinsehen auch kleine vermeintliche Marken wie Pickelchen, feine Linien und Co. zu sehen sind. Also das heißt, die machen die auch nicht dünner oder so. Mhm. Ne? Damit greift die Marke wie auch H&M, ASOS und andere Unternehmen jetzt den Trend zu mehr Nachhaltigkeit sagen, wahrscheinlich das eher nicht, aber zu mehr Natürlichkeit und zurück zu echten Gesichtern auf. Der geht nämlich im Netz gerade viral. Und es gibt nämlich einen Instagram-Account, ich muss euch den gleich nennen, das müsst ihr euch angucken. Die machen dann immer so ein GIF, da siehst du, inwieweit diese Bilder verändert wurden und denkst die ganze Zeit so, und das ist halt das, so ein Mädchen sieht eben dieses gefälschte, dieses richtig bearbeitete Bild und denkt, so und muss ich aussehen.
Dem strebt sie nach, ganz genau. Ja. Und das ist das, was so viele... Gerade ich, also auch um Gottes Willen, auch viele Jungs, auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen stärker bei den Mädels, was zumindest dieses, ne, so dem Nacheifern betrifft. Aber ich kann mir jetzt auch nur aus meiner eigenen Sicht und ne, was ich so in der Schulzeit, da habe ich halt natürlich mehr von den Mädels mitbekommen. Aber es ist, teilweise machen die Mädels sich so kaputt damit, um dem zu entsprechen, wo ich halt immer wieder sage, natürlich, ich habe auch meinen Anspruch. Ich wäre gern ein bisschen sportlicher gebaut wieder. Aber ich sag auch ganz klar, ich würde niemals so aussehen wollen, so ein Strich in der Landschaft. Weil erstens, ich esse viel zu gerne, als dass ich diese ganzen kulinarischen Genüsse nicht genießen möchte, weil ich mir alles verbieten müsste. Also ne, Thema Magersucht zum Beispiel oder Bulimie oder was auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von ich hungere mich zu Grund und Boden. Aber ich könnte niemals dieses ich verbiete mir jetzt alles. Das geht nicht. Geht einfach nicht. Aber es gibt halt auch das Gegenteil.
Ne, aber ich glaube halt eben auch einfach, weil du da ganz klar denkst. Ne, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Ich glaube halt, diese Menschen, die diesem Ideal entsprechen wollen, da ist echt das Problem. Die sehen, die haben auch Hunger.
Ja, ich sag, die verbieten sich das
aber. Ja, genau, sie verbieten
sich
das.
Weil sie eben so aussehen wollen. Und da zum Beispiel finde ich, das Thema kam jetzt schon öfter auf, aber die ganzen New Influencer, die es jetzt auf Social Media, Instagram, Facebook und überall gibt, ja, ich finde, die sollten mal ein bisschen mehr ansetzen, was sie für ein Bild vermitteln. Klar, nicht jeder geht irgendwie auf Essen ein und so, aber trotzdem geht es vielen immer darum, ihren Körper und ne, so alles, so, ne, auch wenn es nur die Mode ist, aber schreiben dann rein, welche Größen sie haben, ne, damit man es dann am besten nachkaufen kann. Genau. Und was interessiert mich denn, ob die eine 34 trägt? Das interessiert mich nicht. Und damit, da bauen die aber so einen Druck, gerade bei den jungen Mädels auf, das hört nicht auf. Die wollen dann, die denken, oh Gott, die trägt eine 34. Das will ich auch. Ne? Ich habe aber eine 38. Oh mein Gott, ich bin zu fett. Eine 38 ist eine ganz normale Größe. Du bist super schlank mit einer 38.
Total.
Und auch mit einer 40. Also dieses, vor allen Dingen, die messen sich so an diesen Zahlen. Und ich habe zum Beispiel mit Hosen erlebt, ich habe schon teilweise in eine 34 reingepasst. Ja, das war aber nicht in jedem anderen Laden eine 34.
Ja.
So, also du darfst nicht nach diesen Zahlen gehen.
Genau, obwohl ich finde, das ist auch so... Also das ist eigenes Bodyshaming.
Ja, ja, natürlich, ja,
das ist machst das du, eigenes. Das machst du mit dir selbst, weil ich habe nochmal...
Aber nochmal, ich finde, Bodyshaming hat nicht nur was mit Fremdeinfluss zu tun, also in Form von andere sagen ganz dir das, genau. Sondern das hat, ich glaube, dass das mittlerweile sogar sich ziemlich ausgleicht, dass, was man sich selber antut und was andere einem antun.
So, und jetzt kommen wir mal dazu, was mit Menschen passiert, die von Fremdeinwirkung irgendwie, also zum Part jetzt auch, von dem, was ich jetzt vorlese, gehört das dazu, aber was so Fremdeinwirkung auch bewirken kann, wenn du gemobbt wirst, beispielsweise eben wegen deiner Optik, das bezieht sich jetzt in dem, was ich vorlese, auf Cybermobbing speziell, weil da ist gerade, das geht scheinbar auch viral, im ganz negativen Sinne. So, viele Täter werden selbst zum Opfer. Oder nee, ich fange ganz oben an. Wissenschaftler des Bündnisses gegen Cybermobbing sprechen von Mobbing, wenn eine Person gezielten und systematischen Angriffen wie Anfeindungen, Schikanen und Diskriminierung ausgesetzt ist, die wiederholt auftreten und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Wenn die Angriffe der Klassenkameraden beispielsweise nicht aufhören, kann das schwerwiegende Folgen haben. Forscher haben herausgefunden, dass das Risiko einer psychischen Erkrankung durch Mobbing um ein Vielfaches erhöht wird. Laut einer Erhebung des Uniklinikums Heidelberg berichten 28% der regelmäßigen Mobbingopfern von Selbstverletzungen. Knapp 47% der jungen Erwachsenen, die gemobbt werden, sprechen gar über Suizidalität, also Todessehnsucht, Suizidgedanken und Suizidversuche. Schaut man auf die Zahlen einer Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, scheint sich Mobbing im Netz wie ein Virus zu verbreiten. 80% der dort erfassten Täter waren bereits selbst einmal Opfer von Mobbing oder Cybermobbing. Die Vorstellung des bösen Mobbers ist also kurz gedacht. Grenzen zwischen Täter und Opfer sind fließend.
Ja.
Eine entsprechende Hilfestellung scheint oft nicht gegeben oder nicht zugänglich zu sein. Das Bündnis gegen Cybermobbing stellte fest, dass in den wenigen Schulen systematisch präventive Maßnahmen durchgeführt werden. Schüler berichten in einer Studie von 2017 zwar von vorbeugenden Aktivitäten, sehen aber auch noch Handlungspotenzial. So gibt es nach Auskunft der Schüler in 29% der Schulen Hilfestellungen, wie man sich bei Cybermobbing verhalten sollte. Und so, ein letzter Punkt, Mobber brauchen Publikum, doch es sind nicht nur Kinder und Jugendliche, die unter Mobbing leiden. Überall, wo Gruppen regelmäßig zusammenkommen, kann Mobbing vorkommen. Das Thema kann also auch Menschen am Arbeitsplatz betreffen. Selbst Lehrer, die eigentlich im Idealfall Experten diesbezüglich sein sollten, sind vom Mobbing nicht ausgenommen. Mobbing ist jedoch nicht nur
eine... aber auch mobben, nicht mehr so.
Ja, mit Sicherheit. Mobbing ist jedoch nicht nur eine Dynamik zwischen Täter und Opfer. Diejenigen, die zuschauen, die sogenannten Bystander, spielen eine entscheidende Rolle. Mobber brauchen in der Regel ein Publikum. Wenn keiner der Umstehenden in die Situation eingreift, wirkt das wie eine stille Legitimierung für den Täter wie für das Opfer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt den, der mobbt, und es gibt die Arschloch-Menschen, die daneben stehen und nicht eingreifen, bestenfalls ihr Handy noch rauszücken und das Ganze noch mitfilmen und dann wird es noch online gestellt.
Ja.
Ja.
Und das ist das, was ich ja auch am Anfang meinte. Und dann geht das viral, dann wird das verschickt. Du traust dich nicht mehr aus dem Haus, weil dir das so unangenehm ist, weil du dich schlimmstenfalls sogar schämst, obwohl du dich eigentlich gar nicht zu schämen hast, sondern die Leute, die gefilmt haben und die dich gemobbt haben, haben sich zu schämen. Und trotzdem ist das so dann im Kopf verankert, so... oh Gott, das ist so peinlich, nee, ich kann nicht mehr rausgehen und so. Und
ich glaube, das geht auch noch schlimmer. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass es irgendwann mal, ist jetzt, ich habe meine Hände wieder gerieben, du hast so geguckt.
Nein, ich liebe das, wenn du das machst.
Das ist doch, wenn ich so philosophiere.
Ja.
Es gab mal eine Zeit lang irgendwie Berichterstattungen, die haben wahrscheinlich jetzt ein bisschen abgenommen, weil es eben nicht mehr so viral geht, gerade eben nicht so viele Situationen stattfinden, die eben öffentlich gemacht werden. so, dass jemand in die Ecke gedrängt wird und wird dann zusammengeschlagen. Und die drumherum stehen, applaudieren und filmen das Ganze. Und für diese Person, meines Erachtens nach, und ich sag mal so, wenn ihr Mordlust den Podcast, ne, hört mal hier diese Attentäter, ne, die irgendwie amok gelaufen sind und so. Es gibt halt einfach Menschen, die daraus zum ultimativen Bösen werden und ja, einfach nicht darauf klarkommen, was mit ihm passiert. Und das nur, ne, also es ist jetzt nicht in jedem Fall so.
Und das ist auch keine Entschuldigung, so zu handeln dann. Aber ich verstehe, was bei denen, oder ich kann nachvollziehen, was bei denen kaputt geht, wenn sowas richtig passiert.
Was Menschen mit einem anderen Menschen machen können.
Wie gesagt, also ne, allein dieses, ne, sich selber verletzen und um sich selber wieder zu spüren, weil man sein eigenes Gespür verloren hat, weil eben vielleicht gemobbt wurde, weil keine Ahnung was. Also
der Weg dahin ist fast unmöglich.
Das ist.
Ich komme noch gleich zu Zahlen, da wirst du deinen Kopf schütteln. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde.
Oh Gott. Aber ganz kurz, weil du gerade Lehrer meintest. Also natürlich gibt es auch Lehrer bestimmt, die gemobbt werden. Also ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, die kam nicht mit den Schülern klar. Die haben gar nicht krass irgendwie jetzt was gemacht, aber die waren halt einfach hardcore. Also sie sind jetzt nicht persönlich geworden, soweit ich das mitbekommen habe. Aber die ist freiwillig in die Psychiatrie gegangen, weil die es nicht ausgehalten hat. Allerdings war mein Unverständnis, warum sie wiedergekommen ist.
Ich meine, was soll sie tun? Sich ein Leben lang wegschließen?
Nein, aber vielleicht über einen Berufswechsel nachdenken, weil es hat halt nicht aufgehört. Die kam halt nicht klar. Ich hatte die dann in der Oberstufe als Mathelehrerin und du merktest, sie ist mit uns, ne, in der Oberstufe bist du ja ein bisschen älter schon. Sie hat aber teilweise mit dir geredet, als ob du gerade in der, weiß ich nicht, 6. Klasse wärst. So kindlich, ne? Und ich habe mich nicht als Erwachsene gefühlt, so von wegen.
Ja, wer weiß, was die Frau gedanklich mitgemacht hat, was da zerstört wurde.
Ich möchte das gar nicht, ich möchte gar nicht das gutheißen von den Schülern, aber Kinder sind nun mal brutal. Und ich hatte zum Beispiel aber auch einen Lehrer, nicht weil der gemobbt hat, aber der zum Beispiel, finde ich, daher kommt, das ist wieder das, was ich vorhin auch meinte, man muss ganz genau drüber nachdenken, was man manchmal sagt. Weil ich habe in der Pause mit einer Freundin auf einer Bank gesessen und habe halt so ein bisschen, ne, gemütlich, ihr seht mich jetzt nicht, aber so, ne, Rücken durchhängend, nicht gerade
gesessen. Das Bäuchlein kam raus.
Was fragt der Lehrer? Konstanze, bist du schwanger? Und ich war 12, 13.
Ja gut, sowas geht natürlich gar nicht.
Und dann habe ich gesagt, ich bin
richtig... Von einem Pädagogen,
ja, richtig. Ne, und ich habe den angeguckt, ich war richtig empört. Ich habe gesagt, sag mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich habe gesagt, nee, ich bin einfach nur ein bisschen pummelig. Ich habe hier gerade unvorteilhaft gesessen, dass mein Bauch rausgekommen ist. Nein, ich bin nicht schwanger und bin heulend weggerannt. Und dann kam er später und dachte, oh Gott.
Wie hieß der Lehrer?
Das sage ich jetzt nicht.
Schämen Sie sich, wenn Sie zuhören. Schämen, schämen, schämen.
Ja.
So, ich würde sagen, wir füllen die Gläser nach, wie jedes Mal. Und dann kommen wir zu Part 2. Ja, du willst noch was sagen?
Nee, ist ein heftiges Thema, aber ja, wir sehen uns
wieder. Ja, du kriegst jetzt mehr Wein, dann ist das erträglich, ja? Oder halt ein bisschen Corona oder so.
Oh Gott, nein. Bis gleich.
Bis gleich. So, wir sind wieder da.
Hello.
Hallo. Genau, so, und jetzt wird die Stimmung wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergezogen. Und zwar gibt es noch Fakten zu Menschen, die Suizid begangen haben. Und ich fange mal damit an, dass es am 10.9. jedes Jahr den Weltsuizidtag gibt. Wusstest du das?
10.9.? Nein.
Mhm. Wusste ich auch nicht. Der 10. September ist der Weltsuizidtag.
Krass.
Bekommen wir gar nicht so mit, ne?
Aber das ist irgendwie ein bisschen makaber.
Total.
Weil 9/11.
Ja, das war der 11. September.
Ja, aber es ist einen Tag später.
Ach so, ja, da hast du zwei ätzende Tage aufeinander folgend, ja.
Das aber wusste ich tatsächlich nicht.
Eine Frage, Konstanze. Was glaubst du, wie viele Menschen sich jährlich auf der Welt umbringen?
Ich will es gar nicht wissen.
Schätz mal eine Zahl. Wir haben ja 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Was glaubst du, wie viele davon sich jährlich töten?
Jährlich?
Mhm.
600.000.
Bist nah dran, das sind 800.000. 800.000 Suizide jährlich in der Welt.
Was also jetzt aber nicht basierend nur auf Mobbing, sondern
nein, grundsätzlich. Allgemein. Ne, da kommt vieles zusammen. Mobbing können wir gleich noch sagen, wie prozentual da der Anteil ist. Mhm. Aber es sind 800.000 Menschen, was ich super krass finde. Dann die Frage, was glaubst du denn, wie viele Leute wie viele Menschen sich in Deutschland das Leben jährlich nehmen?
Von diesen 800.000? Mhm.
Puh.
Ich glaube, dass wir mit Deutschland schon echt weit vorne sind. 120.000?
Nee, das ist, da bist so du ein bisschen, viel. Ja, Gott sei Dank, bist Gott. Du da zu weit unterwegs. Es sind 11.000 Menschen, die sich jährlich das
Gott Leben sei Dank. Nehmen. Also, um Gottes Willen, nein, nicht Gott, das ist völlig, völlig falsch gesagt. Also, ich bin nur froh, dass ich meine, dass meine Zahl nicht stimmt, aber es ändert nichts daran, dass die 800.000 ja. so oder so stimmen. Aber weißt du denn auch, wo die meisten
Achso, nee, das habe ich nicht recherchiert. Okay. Nein.
Das muss ich dann, muss ich mal dann für mich in
die Das kannst du doch in die nächste Folge an Anfang mit reinbringen, damit wir da auch mal ein Bild haben. Genau, also 11.000 Menschen sind es jährlich. Davon sind 15-20% Mobbing zuzuschreiben. Das heißt, es sind ungefähr 1.600 bis 2.000 Selbstmorde wegen Mobbing im Jahr.
Ja, das siehst du mal, was das mit Menschen macht.
Ne? Ja, das ist super krass. Angehörige, wenn wir davon ausgehen, dass auf einen Todesfall 5 betroffene Angehörige kommen, kann man sagen, so leiden 8.000 bis 45.000 Angehörige unter den Auswirkungen von Mobbing. Und jetzt, das habe ich mir rot markiert, weil ich diesen Satz ziemlich gut fand. Weil ein Familienangehöriger den Druck durch andere Menschen nicht mehr aushalten konnte, stirbt er und die Familie leidet mit.
Ja.
Und das weinst du gerade?
Ja, mich macht das sehr betroffen.
Ach je. Oh nein, Leute, Konstanz ist berührt. Ich lese nochmal kurz weiter. In den vergangenen 10 Jahren nehmen sich in Deutschland mehr als 600 Jugendliche jährlich das Leben, sagt die Telefonseelsorge Berlins. Genau, das kann man so sagen, dass es 600 Jugendliche von dieser Zahl sind.
Von den 11.000 meinst du jetzt?
Ja.
Ja, aber trotzdem.
Das ist, ja, das ist eine krasse, das hat man gar nicht so vor Augen, ne? Dass das so eine... Aber jetzt gerade, sei du mal emotional, finde ich...
Ja, tut mir auch leid, aber...
Das ist absolut legitim. Und ich lese jetzt einfach nochmal eine Geschichte über Bodyshaming vor, weil es gibt in meinem Freundeskreis noch einen ganz besonderen Menschen. Und ja genau, sie hat uns ihre Geschichte auch mal kurz zusammengefasst. Die ist jetzt ein bisschen länger, aber ich denke, es ist wichtig, das alles vorzulesen. Ist jetzt
gar nicht schlimm, dann kann ich meine Tränen trocknen.
Atme mal tief durch. Aber ich meine, man kann wirklich nochmal sagen, daran sieht man, was bei uns verkehrt ist. Und vor allen Dingen einfach einen Vortrag in der Schule, wo einmal so in der Klasse gesagt wird, pass auf Leute, das passiert. So viele Menschen sterben aufgrund von Mobbing. Ich sage mal natürlich auch wegen ganz vielen anderen Gründen, wegen Verlusten und weiß ich ja, nicht was.
Ja, wir zum Beispiel in der Schule hatten die Nora... Nora war es. Die hat, also da waren bestimmt noch ganz viele andere Faktoren, aber die hat kurz nach den Zeugnissen, hat die sich das Leben genommen.
Gibt es einen Grund dafür?
Ich kannte sie nicht gut. Ich kannte sie nur vom Sehen. Also ich glaube, dass ihr Zeugnis nicht so gut war. Aber das war jetzt nicht das Einzige, da wären, wie gesagt, noch ganz viele andere Faktoren, aber das werde ich nie vergessen, weil wir dann mit der ganzen Schule haben wir einen Trauergottesdienst gemacht. Hörst du das?
Das tickert so, ne? Das ist die Kerze, ich glaube schon, oder?
Nee, das macht weiter. Egal, muss euch nicht interessieren. auf jeden Fall haben wir einen Trauergottesdienst gemacht, kurz danach. Und ich werde nie vergessen, ich habe... In der Kirche gegenüber meiner Schwester gesessen, aber wirklich ne, mit Abstand. Und ich habe nur meine Schwester so heulen sehen. Und ich war so von wegen, was ist los? Also ich wusste, sie kannte sie irgendwo, aber es war nie eine Freundin. Und dann erzählte sie mir im Nachhinein, dass das Lied, was dann im Gottesdienst lief, hat sie einen Tag vor oder einen Tag, bevor sie sich umgebracht hat, gehört. Das war eins von Avril Lavigne, dieses... Slipped Away oder wie das heißt, keine Ahnung. Und das hat meine Schwester dann plötzlich so berührt und keine Ahnung. Das ist, ich will auch gar nicht so weit reingehen, aber das ist, es gibt zu viele Gründe und zu viel, was passiert, warum Menschen sich umbringen. Und das tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich sowas, so vor allen Dingen solche Zahlen höre.
Das ist wirklich ganz schlimm. Ja, ihr Leute, ihr hört gerade, scheinbar scheint meine Heizung sich einmischen zu wollen. Sie tackert, ihr bekommt es bestimmt mit. Aber ja, Konstanz, ich bin da bei dir. Und wir machen jetzt einfach weiter, auch wenn es tackert.
Unbedingt.
So, Ramona, liebe Grüße an der Stelle.
Unbedingt,
Grüße. Ich lese es, wie gesagt, ungekürzt vor. Ich bin eine Frau Mitte 40, ich habe einen für mich traumhaften Partner. Eine liebenswerte Familie, kann ich übrigens bestätigen. Grüße an deine Eltern, an deinen Partner, an den Markus. Einen behaarten Kinderersatz oder auch Hund namens Nala.
Oh.
habe eine Handvoll Freunde, auf die ich mich verlassen kann, bin erfolgreich im Job, stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich bin eine Frau, die Ohren zum Zuhören hat, Augen zum Miteinander weinen, entweder aus Trauer oder aus Freude. Schultern zum Anlehnen, Hände zum Festhalten, Arme zum Umarmen und Beine zum Durchs Feuer gehen. Ich bin eine Frau, die von Vorurteilen geprägt ist, denn ich bin dick. Jeden Tag aufs Neue sehe ich die verstohlenen Blicke, aus denen ich lesen kann, dass ich weniger essen sollte. Ein Schwimmbad hat mich seit mehr als 15 Jahren nicht gesehen, weil ich mich schäme, weil die Blicke mir wehtun, weil ich äußerlich nicht dem Normalen entspreche, weil ich nicht dem Idealbild entspreche, weil ich nicht in das äußerliche Bild dieser zum größten Teil oberflächlichen Gesellschaft passe. Mein Partner und ich sind seit über 10 Jahren zusammen. Anfangs war der Sex eine Herausforderung, weil der erste Gedanke galt, wie kriege ich das Licht am schnellsten und vorher aus. Es dauerte über ein halbes Jahr, bis er mein Vertrauen durch Worte, durch Gesten, durch lange Gespräche gewonnen hatte, dass ich mich auch in einem nicht stockdunklen Raum fallen lassen konnte. Ein Blick hinter die Kulissen zu werfen, zu hinterfragen, ob es vielleicht einen anderen Grund gibt, warum es so ist, kommt für viele überhaupt nicht in Frage, denn leider zählt oftmals nur der erste Eindruck und der ist dick. Ja, ich esse sehr gerne und genieße Abende mit gutem Essen mit meinem Mann, mit der Familie oder mit Freunden, aber stopfe ich? Nein. Leider hat mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er Wasser ansammelt und sich zu Ödemen entwickelt. Der Begriff Ödem stammt aus dem Griechischen. Eudema bedeutet Geschwulst oder Schwellungen. Ödeme sind Ansammlungen von wässrigen Flüssigkeit im Körpergewebe, die zu Schwellungen der betroffenen Gewebe führen. Sie können auf bestimmte Körperteile begrenzt, zum Beispiel um die Knöcheln, oder über den ganzen Körper verteilt sein. Quelle hat sie sogar mit angegeben, es war Google. Kann man da etwas gegen tun? Nicht viel, außer Tabletten nehmen. Trotzdem wird man dadurch nicht schlank. Wäre ich gerne anders? Manchmal. Es gibt gute und schlechte Tage, aber durch einige Menschen, die den Blick hinter die Kulissen gewagt haben, habe ich gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Eine dicke, liebenswerte, tolle Frau. Und Ramona, an der Stelle, ich finde, das hast du so schön geschrieben, so großartig geschrieben und hast alles bedacht, was dabei wichtig ist, weil ich finde, man liest aus dem Text raus, dass du nach wie vor mit Bodyshaming zu tun hast und noch nicht dein Ruhepol gefunden hast, das zu akzeptieren.
Nee, das würde ich so nicht sagen.
Hast du nicht das Gefühl?
Ich finde, man hört schon raus, dass sie sich selber akzeptiert, aber es bemerkt.
Da hast du recht. Das ist wahrscheinlich die richtige Interpretation.
Ich finde, du kannst so stolz auf dich sein, dass du das einfach, ich hoffe, für dich ignorieren kannst, selbst wenn du es bemerkst. Weil die Menschen sollten sich einfach nur in Grund und Boden schämen. Weil man weiß einfach nie, was ist der Grund, warum jemand übergewichtig ist. Das kann eben wie, ne, in Ramonas Fall, was sein, was sie gar nicht unter Kontrolle hat.
Eine Krankheit
hat.
Genau. Oder auf der anderen Seite aber auch einfach, wenn die Menschen gerne essen, dann ist dem so. Und dann sollten sie trotzdem essen dürfen und so aussehen, wie sie aussehen möchten.
Ja.
Oder in dem Moment für sich die Ruhe finden können, zu sagen, für mich ist Essen einfach wichtiger, als eben den Traumkörper zu haben. Und das ist so legitim und in Ordnung. Und es gibt, wie man am Markus merkt, ihren Partner, es gibt diese Partner, die da draußen sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte niemanden, der oberflächlich ist. Natürlich finde ich es schön, dass ich auf der anderen Seite jetzt jemand bin, der sehr dünn ist und irgendwie Sport macht und so, klar. Aber auf der anderen Seite ist das niemals für mich ein Argument für etwas gewesen.
Nee, vor allen Dingen ist es
so. So bei Sex oder sowas, das ist kein
Argument. Vor
allen
Dingen, wie anstrengend muss das sein, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, der, nochmal, wenn ich einen Partner an der Seite hätte, der seine Kalorien zählt und ne, immer Sport machen müsste, wenn er, ne, also das wäre schon für mich so ein Ding, so, oh, will ich denjenigen? Aber wenn alles andere passt, dann ist das sein Ding. Aber ich möchte nicht, dass derjenige anfängt, mich mit zu kontrollieren. Wie viel esse ich? Mache ich genügend Sport? Das ist mein Leben. Ich mache dann Sport, wenn ich das möchte. Aktuell
ganz
ist das
genau.
Nicht so viel. Aber ich muss sagen, mich, hätte ich nicht gedacht, aber mich ergreift dieses Thema heute doch mehr,
als ich dachte. Ich merke das schon, du bist richtig fertig.
Ja, ich habe auch gerade, als du den Text vorgelesen hast, ist mir schon wieder eine Träne runtergelaufen, weil ich das einfach... Ich finde das so schlimm, was Menschen sich rausnehmen. Es tut mir leid, dass ich jetzt weinen muss, aber mich finde das total schlimm, was Menschen sich rausnehmen, was sie meinen, was ihr Recht ist, zu tun und zu sagen, weil ich finde... Nochmal, das hat ja auch Elena schön geschrieben, wer gibt dieses Schönheitsideal vor oder auch andere Dinge jetzt nicht nur aufs Aussehen betroffen, aber wer sagt, was richtig und was falsch ist? Wenn ich mich doch in meinem Körper wohlfühle, dann sollen doch die anderen Leute verdammt nochmal, sorry für diese Ausdrucksweise, einfach mal die Fresse halten. Das kann denen doch, das kann denen doch einfach am Arsch vorbeigehen, ob ich jetzt da so, also jetzt zum Beispiel in dem Fall von Ramona, soll sie doch durch die Straßen laufen? Dann sollen, also das ist doch ihr gutes Recht, aber warum muss sie dann solche Blicke bekommen? Können die Leute nicht einfach sich, also einfach weitergehen ohne, von mir aus sollen sie gucken, aber ich weiß genau, was sie wahrscheinlich für Blicke meint. Das sind Verurteilende, weil sie sagt, sie schrieb ja, du siehst den Blicken an, dass sie denken, oh, du sollst mal weniger essen. Ja. Dementsprechend werden die Leute nicht einfach nur gucken, sondern sie werden gucken. So, und
ich erwische mich zum Beispiel vielleicht in dem Zusammenhang ganz oft dabei, wenn zum Beispiel so jemand an mir vorbeifährt im Rollstuhl, so jemand, der schlimm behindert ist, oder wenn jemand Verbrennungen im Gesicht hat, hat man alles schon gesehen. Ich gucke kurz hin und denke in dem Moment, und jetzt guckst du sofort wieder weg, weil dieser arme Mensch wird, wenn du mit den Blicken jetzt an ihm hängen bleibst, klar, ich muss auf der anderen Seite sagen, wenn jemand so an dir vorbeifährt, ich gucke diesen Menschen an, weil ich das bewundernswert finde, wie dieser Mensch so ein Leben in so einem Rollstuhl beispielsweise stemmt. Aber ich gucke direkt wieder weg, weil ich genau weiß, du möchtest diesem Menschen nicht das Gefühl geben, dass du ihn anguckst, um zu denken oder ihm das Gefühl zu vermitteln, oh Gott.
Aber was meinst du, was du demjenigen vermittelst, wenn du hinguckst und direkt wieder wegguckst? Ich weiß nicht, ob das ein angenehmerer Blick für den ist. Vielleicht machst du es anders, vielleicht gehst du hin und signalisierst ihm mit deinem Blick, dass du es bewundernswert findest.
Nein, ich bin, also was das angeht, bin ich, glaube ich, ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, aber ich glaube, das habe ich schon auf dem Kasten. Menschen ein gutes Gefühl zu geben.
Es geht jetzt nicht nur um dich, sondern auch, ne, an euch da draußen gerichtet, weil ich glaube, dass man oftmals mit dem, ich gucke hin und gucke aber direkt wieder weg.
Nein, aber so mache ich das gar nicht. Ich gucke meistens hin, dann lächle ich kurz und gucke weg.
Ja,
aber so lächeln. Ein charmantes Lächeln. Genau. So ein,
aber ich glaube, dass das, ich sage ja gar nicht, dass du das nicht so machst, aber ich glaube, dass das vielen passiert, dass sie so, oh Gott, ich darf nicht gucken. Und dieses direkt wieder weggucken ist eigentlich ein viel, weil das ist so, das, glaube ich, kommt bei den Leuten viel, das trifft die viel mehr so, weil ich finde zum Beispiel, es gibt, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, es gibt einen Komiker oder Comedy-Man, wie auch immer, der hat das eigentlich ganz schön formuliert von wegen, warum soll ich die ausgrenzen? Weil er zum Beispiel auch, ne, Scherze über Leute im Rollstuhl macht, aber die sind nicht makaber. Er sagt aber auch gleichzeitig, wenn ich es nicht mache, damit grenze ich sie doch aus. Sie sind in der Gesellschaft. Natürlich muss man den Grad finden, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Worüber mache ich Scherze, worüber mache ich nicht Scherze. Aber er macht nicht über sie Scherze, weil sie im Rollstuhl sitzen, sondern weil sie ein Mensch sind. Was auch, ist auch total
ich egal. Ich weiß gar nicht, worauf die hinaus
möchtest. Artet aus, darauf will ich gerne. Aber es ist so, ich finde, man sollte die Menschen ganz normal behandeln.
Aber Moment, das ist für mich ganz normal. Ich gucke nicht jedem lange ins Gesicht, damit ich mir das Gefühl gebe, alles ist gut. Nee. Also jetzt auch normalen Menschen. Nee. Das heißt, ich behandle diese Person ganz, ganz normal.
Das meinte ich aber nur. Das hat sich jetzt einfach gerade anders angehört. Und das finde ich ist aber einfach wichtig. Und nochmal auch an euch da draußen. Ich glaube, so muss man einfach damit umgehen, dass man eben den Leuten nicht vermittelt, so, du bist komisch oder du bist anders. Weil nochmal, das Recht hat keiner. Ich auch an mich selber. Ich habe zum Beispiel früher auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, über das Thema, wenn wir jetzt geredet haben, ich glaube, ich muss mich auch teilweise entschuldigen bei Leuten aus meiner Schule, weil ich mich von einer Gruppe habe auch irgendwo anstecken lassen. Es gibt einen Fall, sie wird diesen Podcast wahrscheinlich niemals hören, aber Janine, wir hatten nie viel miteinander zu tun, aber es tut mir leid, dass ich dieses Lied über dich mitgesungen habe. Wenn ich, das kam mir jetzt gerade in den Sinn.
Möchtest du da gerne drauf eingehen, oder?
Was heißt eingehen? Es war so, sie war zum Beispiel, hatte einen Körperbau, ne? Also jetzt, heute, sage ich das völlig wertfrei, weil es ist einfach ihr Körperbau.
Konstanz, du bist aber auch ein Kind. Kinder sind
ja, halt manchmal gemein. Ja, ich weiß, das aber so. Heute, denke ich, wenn ich drüber nach, und das ist mir jetzt aber im Laufe des Gesprächs gekommen, dass ich dachte, nee, du bist auch nicht völlig fehlerfrei. Du hast auch Dinge gemacht, weil wir haben, wie gesagt, ne, sie hatte eine relativ kleine Oberweite, aber dafür ein sehr gebärfreudiges Becken, wie man so schön sagt.
Mhm.
Und wir haben, also ich will das gar nicht zitieren, weil das einfach viel zu schlimm ist, aber ne, da wurde einfach über ihren Hintern, gab es dann so ein, noch nicht mal Lied, sondern aber, so ein Satz, der gesungen wurde.
Aber sind wir ganz ehrlich, Konstanz, es ist doch viel, viel besser, dass du jetzt gerade in dem Moment das sagst und du merkst, dass du für Mensch geworden bist. Nochmal, Kinder machen Fehler. Das natürlich ist einfach
auch
so.
Auch Erwachsene machen Fehler. Und ja,
Moment, ich finde, es ist, das ist also kein Fehler, der verzeihbar ist, wenn du mobbst. Also das ist etwas, ich finde, wir sind in einem Alter angekommen und da war ich bestimmt auch schon mit 20
und ich meine jetzt nicht Mobbingfehler im Erwachsenenalter, sondern einfach generell, man macht immer Fehler. Aber natürlich. Ich finde, wenn man die sich eingestehen kann und sich dafür entschuldigen kann, dann ist es in Ordnung.
Genau, aber nochmal, ich glaube, Diskriminierung ist nicht zu entschuldigen. Das sehe ich so. Das ist nicht zu entschuldigen. Ich glaube, Konstanze muss jetzt mal irgendwie was Lustiges machen, weil die ist hier richtig durch. Zusammengefasst kann man wirklich sagen, Leute, weiß ich nicht, gebt all euren Liebsten, ja, weiß ich nicht, den richtigen Weg mit, die er großzieht und versucht den...
Das und vor allen Dingen, was ich nur sagen kann, das habe ich jetzt am Wochenende wieder festgestellt, ein einfaches Danke oder Hallo kann auch schon mal ausreichen, auch bei fremden Personen.
Das und ich glaube, woran ich appellieren wollen würde, ist, nachdem ich gelesen habe, wie viele Suizide es gibt, achtet mal auf euer Umfeld, ob es da irgendwen gibt, der einfach mal jemanden braucht, der ihm gut zuredet, weil ich glaube, ganz oft ist es einfach nur dieses eine Gespräch, was den Sprung irgendwo runter verhindert.
Nicht mal reden, sondern zuhören.
Ja, eben. Oder halt nur zuhören. Aber trotzdem dieses jemanden aufzufangen. Weil diese Zahlen waren mir so in diesem Umfang auch nicht bewusst. Und die haben mich ziemlich schockiert.
Ja, so. Wie ihr mitbekommen habt, mich auch.
Definitiv. Aber tut uns einen Gefallen. Ihr habt jetzt die Folge gehört. Wenn ihr da noch Input zu habt, weil ich glaube, dieses Thema ist noch so diskutierbar und das muss so gehört werden.
Hier vielleicht ist ja jetzt auch der ein oder andere hat sich vielleicht anregen lassen, auch seine Geschichte zu erzählen, weil er sich vielleicht vorher nicht getraut hat. Ihr seht, wir gehen damit, hoffe ich, sehr gewissenhaft um.
Und vielleicht an der Stelle ein Gruß an eine Instagram-Userin, deren Namen ich jetzt nicht vortrage. Scheiße, ich wollte noch die Instagram-Seite raussuchen. Mach ich beim nächsten Mal. Die uns ihre Geschichte geschickt hat, ganz kurz und knapp, so von wegen, sie war Mobbing-Opfer und sie war aber auch Täterin. Und wir haben kurz gefragt, möchtest du das vielleicht ausführen, dass wir das mit in den Podcast nehmen können? Hat sie leider nicht gemacht, aber an der Stelle vielleicht...
Das heißt leider, vielleicht hat sie einfach noch nicht, vielleicht war der Moment noch nicht, aber...
Nein, und wenn sie es nicht möchte, ist vollkommen in Ordnung.
Richtig, aber
es
und halt, falls doch...
Genau, richtig. Wir sind da, schick uns deine Geschichte. Genau. So, und jetzt traditionell entweder und oder. So.
Juhu.
So, Konstanze, Tränen trocknen. Ich hätte auch schon Tempo gegeben, da habe ich die Kopfhörer
gut,
nicht mehr drin.
Alles gut.
Okay, also entweder... Musst du in einem U-Boot in den Marianengraben fahren oder du musst mit einer Rakete zum Mond geschossen werden? Such dir was aus.
Jetzt muss ich mir die Blöße geben.
Und was es geht auch wieder zurück. Marianengraben, der tiefste Punkt im Ozean.
Ach so.
Da wo, hast du den Film Mac nicht geguckt, wo der Urzeithai rauskommt und so?
Doch, aber...
Ja, da unten. Das sind ein paar tausend Meter.
Also entweder mit einem U-Boot da runter oder mit einer Rakete zum Mond.
Mhm.
Ich glaube, mich fasziniert das mehr, also würde ich mit einem U-Boot runter.
Boah, ich hätte so Respekt, was da unten abgeht.
Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich keinen Respekt habe, aber mich, also der Ozean fasziniert mich einfach mehr.
Und dann wirst du unten von irgendeinem Riesenfisch gefressen.
Also, ich erinnere dich an deine VR-Brille, ja? Als du mir hier den Hai vorspielen wolltest, da habe ich nicht mal gezuckt, aber bei dem Horror-Clown-Spiel, da habe ich geschrien. So, also von daher, nee, ich finde das faszinierend.
Okay, ich würde zum Mond fliegen, aber ich hätte Angst davor, vorher dieses Training zu machen, diesem Arm, wo du drin sitzt und dann so gewirbelt wirst
und so. Das kannst
du
im Odysseum, kannst du das üben?
Auf keinen Fall.
Ich habe nur zugeguckt und ich wollte es nicht machen, das sieht ekelhaft aus.
Aber an all die Leute, die da draußen so extreme Sachen geil finden, Odysseum in Köln, da gibt es so ein
tatsächlich,
Gerät.
Tatsächlich, wo du dich so durchschleudern lassen kannst, wie das im... Im Weltall wäre.
Übrigens, wo ich gerade so auf die Spur gucke auf dem Rechner, der Podcast wird sehr laut. Wir müssen das Mikro das nächste Mal ein Stück tiefer stellen.
Das ist nicht schlimm.
Okay, nächste Frage. Airwaves oder Extra-Kaugummis?
Airwaves.
Oh, sehr gut. Team Airwaves.
Man muss nur sagen, ich esse so gut wie keine Kaugummis, aber ich glaube, wenn, dann Airwaves, weil extra...
Kaugummis isst man nicht, man kaut sie.
Oh, Mann, ja, aber
ja, extra...
aber extra, da kaust du gefühlt fünfmal drauf und dann sind die hart. Ich finde die eklig.
Ich habe die ewig nicht gekaut, keine Ahnung.
Ja.
Okay, die Fähigkeit zu fliegen oder die Fähigkeit unter Wasser zu atmen und durch Feuer gehen zu können?
Das sind jetzt aber drei Sachen.
Nee, also du kannst unter Wasser atmen und durch Feuer gehen oder du kannst fliegen.
Fliegen.
Bin ich auch bei dir. Ich würde auch fliegen
wollen. Ja, weil unter Wasser, durchs Feuer muss ich nicht laufen. Ich habe kein Interesse dran. Wasser gibt es Masken und Taucherausrüstung, das funktioniert super und damit bin ich nicht so umweltschädlich. Aber wenn ich fliegen könnte, würde ich nicht so viel ausstoßen wie die Flugzeuge zum Thema der Nachhaltigkeit.
Okay, du bist nachhaltig unterwegs. Weißt du, was mein Gedanke dabei war? Ich kann einfach in Vergnügungsparks reinfliegen und muss keinen Eintritt zahlen.
Oh, du Arsch.
Okay, so Frage Nummer 4. Ich habe insgesamt 5 vorbereitet.
Okay.
Das heißt, wir sind gleich auch durch. Eine gute Freundin haben, die man hoffnungslos liebt und mit der man Zeit verbringt, die man jedoch nie haben kann. Oder halt ein Freund. Oder sich gar nicht verlieben und jeden nur als richtig guten Freund wahrnehmen.
Hä? verstehe nochmal bitte, was?
Einen guten Freund und eine gute Freundin haben, die man hoffnungslos liebt. Also du bist verliebt in diese Person.
Also partnermäßig.
Ja, mit der man die ganze Zeit Zeit verbringt, die man jedoch nie haben kann.
Also nie als festen Partner.
Als Partner, genau. Mhm. Oder einfach eine Handvoll richtig guter Freunde.
Und, dann bin
und
ich
ohne Liebe.
Die liebt man ja auch auf eine gewisse Weise. Ich bin bei der Handvoll Freunden.
Bin ich auch.
Weil die geben mir dann mehr, weil was bringt es mir, hoffnungslos verliebt zu sein? Und ich darf die Person aber nicht haben. Das macht mich doch auf Dauer, würde mich das, glaube ich, so zermürben.
Da fällt mir eine Story ein, die ich vielleicht in dem Zusammenhang noch erzählen kann. Und zwar, wir hatten gerade frisch Abi-Feier, das weiß ich noch. Ich habe noch die Abi-Rede gehalten.
Damals, 1900.
Ja, wann war das? 2006.
2006, ich weiß, ich wurde ziemlich
treiben. Das ist lange her, es sind 14 Jahre.
Ja, überleg mal.
Oh Gott, wir sind alt. Ja, auf jeden Fall war ich da so gerade frisch in der schwulen Szene und ich habe jemanden kennengelernt, den ich sehr, sehr toll fand. Und ich bin an dem Abend auch noch zu dem gefahren. Und das war wahrhaftig mein erstes Mal mit einem Kerl. Und ich weiß noch, jetzt für alle Schwulen unter uns, so wenn ihr das erste Mal habt, wisst ihr ja genau, wie sich das danach anfühlt. Nicht gut. Und ich habe die Nacht sehr gelitten, so ungefähr, weil ich war passiv in dem Moment. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mich mit diesem Typ dann immer und immer wieder getroffen habe. Und der mir auch signalisiert hat, er steht so ein bisschen auf mich, hat aber parallel jemanden im Chat kennengelernt, auch vor mir schon, der immer versprochen hat, wir sehen uns. Und ich war so verliebt in den und hat mich immer, immer und immer wieder auf die Wartebank gesetzt und hat gesagt, ja, wir können Sex haben, wir können irgendwie miteinander ausgehen, aber ich warte auf den Typen. Das war so toxisch und all mein Umfeld hat irgendwie gesagt, das geht alles überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und irgendwann habe ich den Absprung geschafft, das hat aber lange gedauert. Und ich habe richtig gelitten. Deswegen auf jeden Fall die Handvoll Freunde.
So. Ja, definitiv.
Das zu meinem ersten Mal. mit einem Mann zumindest. So, und die letzte Frage und die wichtigste aller Zeiten, wie immer, oder für diesen Podcast, Mr. Big oder Aiden? Oh Gott, hast du Sex in the City nicht geguckt?
Ah, okay.
Oh Gott sei Dank.
Ich wollte gerade sagen. Überlegen, aber jetzt Aiden muss mir trotzdem nochmal helfen.
Aiden, der die Möbel gemacht hat?
Aiden.
Ich bin auch Team Aiden.
Ich habe das ewig nicht gesehen, sorry. Jetzt weiß ich habe gerade voll auf dem Schlauch. Mr. Big ist, Aiden.
Ja, ich bin auch bei Aiden.
Der ist einfach, der ist greifbarer. Mr. Big ist mir zu, ja, Mr. Big. Der ist auch irgendwo ein schöner Mann, aber nee.
Ich finde den sympathisch, aber nicht schön. Ich finde Aiden schöner.
Ja, nee, und irgendwie ist der, weiß ich nicht. Der ist süßer.
So, liebe Leute, jetzt sind wir durch mit der Folge und wir kündigen jetzt mal das nächste Thema an.
Ja, okay, wir können das nächste Folgethema anteasern, meine ich, weil wir mussten noch auf eine Rückmeldung warten, ob das so klappt.
Weil wir einen Gast haben.
Genau, nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche.
Sag nicht wer.
Nein, wir haben nur nächste Woche einen Gast und wir reden über das Thema, ich mache nur eins, weil du hast das andere so schön, wir reden über Arschlochmenschen.
Und über gesellschaftliche Unterschiede, gesellschaftliche kulturelle Unterschiede und durchleuchten einfach mal, was passiert in Deutschland, was für Arschlochmenschen gibt es hier, was passiert beispielsweise in Amerika, was für Arschlochmenschen gibt es da. Und setzen aber auch sowas gegenüber, wie zum Beispiel, wie sicher können wir hier in Deutschland sein, weil wir eine Krankenversicherung haben, wie unsicher sind die Amerikaner unterwegs, die eben nicht Obamacare haben und ne, jetzt nur auf Amerika bezogen, aber wir vergleichen einfach mal kulturelle Unterschiede miteinander.
Genau, und da haben wir halt einen Gast, ich darf glaube ich sagen, sie hatte sich das Thema nämlich auch gewünscht und von daher lebt jetzt einfach damit, dass jetzt so ein bisschen, wir so ein bisschen gesellschaftskritischer werden oder sind momentan, aber das sind die Themen, die uns einfach momentan tierisch bewegen und uns reizen.
Vor allem, wo Trump heute dann auch die Einreise von Europäern verboten hat, ne? Wegen Corona. Dementsprechend, Leute, wenn euch was zu dem Thema einfällt, gesellschaftliche Unterschiede...
Wir machen dazu noch einen Post, würde ich sagen.
Wie gut leben wir hier in Deutschland? Wie gut haben es die Amerikaner? Wie sieht es in Brasilien aus? Also wenn ihr irgendwie Erfahrungen gemacht habt, wie kulturelle Unterschiede aussehen, was ihr an tragischen Situationen, aber auch schönen Situationen mitbekommen habt, weil vielleicht Menschen an einem anderen Punkt auf der Erde so unbeschwert leben können, weil sie eben nicht die Sorgen haben, die wir hier haben, schickt uns eure Storys dazu und wir machen einen Post, wie Constanze sagt. Und so, Constanze braucht jetzt dringend einen Schnaps, glaube ich, nach dieser Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, Stößchen.
Stößchen.
Und bis zum nächsten Mal.
Woche.
Wir freuen uns. Macht's gut.
Tschüss.